Ja, auch von meiner Seite. Moin. Ich war schon lange nicht mehr hier vorne. Verzeiht mir bitte, wenn ich ab und zu mal vielleicht einen kleinen Schnitzer reinkriege. Aber ich habe in den letzten Zeiten und letzten Tagen in den Spiegel geguckt und habe gesehen, also es wachsen mir doch einige Haare, die weiß sind. Und man macht sich schon Gedanken, man sieht, man ist nicht mehr der Jüngste. Und man hofft, dass man natürlich ein bisschen weiser wird und dass Gott einem weiterträgt. Und ich habe in der Bibel eine Geschichte entdeckt, die auch von einem Menschen handelt, der ungefähr so alt war wie ich. Also ich gehe auf die 40 zu. Wie gesagt, ich bin nicht der Jüngste, ich bin aber auch nicht der Älteste. Aber diese Geschichte hat mich einfach mitgenommen und hat mich einfach gepackt. Wir hatten ja Ostern gefeiert. Wir haben das Auferstehungsfest Jesu gefeiert. Wir haben miterlebt oder halt mitgelesen, wie Jesus gestorben ist, wie er auferstanden ist. Und es macht mir immer wieder eine Freude, jedes Jahr aufs Neue immer dieses Fest, dieses Osterfest zu betrachten, zu staunen, wie Gott Jesus seinen Sohn auf die Erde geschickt hat, gelitten gelassen hat, dass er gestorben ist, dass er verstanden ist und dass er halt die große Gnade, die wir in Anspruch nehmen können, dass er für uns hier auf Erden diese Wundertat vollbracht hat. Lass uns vielleicht noch ein bisschen schauen, wie es war, wo Jesus noch auf diese Erde war, wo er gewandelt ist auf diese Erde mit seinen Jüngern, was er getan hat, was er mit seinen Jüngern erlebt hat. Und wir können sehen und wir können entdecken, dass er mit seinen Jüngern unterwegs war, dass er einen gewissen Auftrag erfüllen sollte. Es war von Gott aus ihm aufgetragen worden, dass er einen gewissen Auftrag hatte, dass er was tun musste hier auf Erden, was ihm als Mensch nicht gefallen hat, wo er gelitten hat, aber er hat es getan, uns zugute. Er ist gestorben und Jesus, der als Geist, als Mensch auferstanden ist, er hat den Jüngern sozusagen noch geholfen. Er hat ihnen in dieser Zeit, wo sie halt Angst hatten, wo sie versteckt hatten von Juden. Sie wussten ja nicht, was kommt. Also die Juden haben ja gesagt, Jesus ist von seinen Jüngern gestohlen worden, vom Kreuz runtergenommen, aus dieser Höhle rausgenommen worden. Und sie haben halt Lügen verbreitet und sie haben Angst gehabt vor den Juden. Aber Jesus zeigt sich ihnen und er redet mit ihnen. Er sagt ihnen, dass er wirklich lebendig ist. Und er offenbart sich halt seinen Jüngern. Jesus hat noch mit seinen Jüngern eine Zeit verbracht, bis er in den Himmel fährt. Er entweicht in den Himmel und lässt seine Jünger allein auf dieser Erde. Und seine Jünger bekommen oder nehmen diesen Auftrag wahr, was sie eigentlich nach seinem Fortgang eigentlich tun sollten. Sie sollten ein Repräsentant sein für den gekreuzigten und auferstandenen Jesus. Und die Geschichte, die ich gerne mit euch nochmal lesen wollte, die handelt von Petrus und von Johannes. Eine wunderbare, tolle Begebenheit und ein Wunder, die sie lebten in dem Tempel. In Apostelgeschichte 3 lesen wir, Petrus und Johannes gingen hinaus in den Tempel um die 9. Stunde. Es war 3 Uhr zur Gebetszeit und er wurde ein Mann herbeigetragen, lahm vom Mutterleibe. Den setzte man täglich vor die Tür des Tempels, die da hieß die Schöne, damit er zum Almosen bettelte bei denen, die in den Tempel gingen. Als er nun Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel hineingehen wollten, bat er um ein Almosen. Petrus aber blickte ihn an mit Johannes und sprach: Sieh uns an. Und er sah sie an und wartete darauf, dass er etwas von ihnen empfinge. Petrus aber sprach: Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth steh auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand, richtete ihn auf, und sogleich wurden seine Füße und Knöchel fest. Er sprang auf, konnte gehen und stehen und ging mit ihnen in den Tempel, lief und sprang umher und lobte Gott. Und es sah ihn alles Volk umhergehen und Gott loben. Sie erkannten ihn auch, dass er es war, der vor der schönen Tür des Tempels gesessen und um Almosen gebettelt hatte. Und Verwunderung und Entsetzen erfüllte sie über das, was ihnen widerfahren war. Und als er sich aber zu Petrus und Johannes hielt, lief alles Volk zu ihnen in die Halle, die da heißt Salomos, und sie wunderten sich sehr. Bis hierhin. Wir erleben ein Wunder, das Petrus und Johannes erlebten oder halt mit diesen Gelähmten erlebten, und wie Jesus, der Gekreuzigte der Nazaräer, durch seine Kraft diesen Gelähmten wieder geheilt hatte. Ich wollte uns ganz kurz diese Person vorstellen oder betrachten, den Gelähmten Petrus, also die Apostel, und was es eigentlich für uns bedeutet, Wunder, Zeichen und natürlich auch des Weiteren, wie wir die halt einordnen können. Dieser Gelähmte, der da saß oder gebracht wurde, er konnte selber nicht gehen, er konnte sich auch nicht bewegen, also er wurde gebracht. Also er war ganz, ganz abhängig von anderen Menschen, die ihm halt zu einer bestimmten Zeit an diesem Platz setzten, und zwar an diesem schönen Tor. Das war dieser Eingang zum Tempel, wo ganz, ganz viele Menschen rein mussten, um zum Tempel zu kommen oder zum Heiligsten. Und sie mussten an ihm vorbei. Es war ja natürlich nicht unabsichtlich, dass er da saß, sondern natürlich, wo viele Menschen sind und wo viel Verkehr ist, da wird auch natürlich jemand sein, der halt ein Opfer oder halt ein Geldstück bei sich hatte. Und weil viele Menschen halt zum Tempel pilgerten und gereist sind, wollten natürlich auch was Gutes tun. Also sie hatten natürlich auch ihr Schlachtopfer dabei, sie hatten natürlich auch ihre Familie dabei, und vielleicht auch um des Herzens willen oder um der guten Tat willen hatte man den Bettler sozusagen dann wahrscheinlich dann auch noch eine Münze gegeben. Und dieser Gelähmte, er konnte sich nicht bewegen. Von Kindheit auf, von Geburt an, war er gelähmt und konnte sich nicht bewegen. Vielleicht könnte man sagen, dieser Gelähmte hat Glück, weil andere Gelähmten ging das nicht so gut. Er, der jetzt in diesem Tempel war, er hatte vielleicht die Möglichkeit, mehr abzugreifen von den Almosen, die die Menschen gaben, als andere, die woanders waren im Land. Also er hatte sozusagen noch eine gute Stellung. Vielleicht gab es auch andere Plätze im Tempel, die vielleicht nicht so besucht wurden oder halt wo Menschen nicht so vorbeiliefen, so viele. Aber er saß an einem Platz, wo es viele Menschen an ihm vorbeigelaufen sind. Viele Menschen heißt auch natürlich viel Umsatz. Und wenn wir halt lesen und den setzte man täglich vor die Tür des Tempels, also den setzte man täglich davor. Vielleicht könnte man auch annehmen, dass er davor gesetzt wurde, um vielleicht den Menschen Geld aus der Tasche zu ziehen, mehr oder weniger. Weil er halt mitleiderregend war, weil die Menschen natürlich mehr gaben. Also es ist auf jeden Fall eine Spekulation. Aber dieser Gelähmte, er sitzt davor, er bettelt, und man kann sich vorstellen, dass es kein gutes Gefühl war auch für ihn. Wie wir weiterlesen, er sah Petrus und Johannes, Petrus aber blickte ihn an mit Johannes und sprach: Sieh uns an. Also so, sie fordern ihn anzusehen. Ein Mensch, der krank ist, der dem Schicksal ausgeliefert ist, er gibt sich dem hin, und man könnte sagen, vielleicht ist er stumpf gewesen. Also er schaute den Menschen einfach an, aber wirklich um nicht zu sehen, sondern einfach nur, weil er sie angeguckt hat und einfach nur sein kleines Sprüchlein aufgesagt hatte. Und wir stellen uns auch die Frage, wenn Jesus im Tempel gewesen war und er so viele Menschen gesund gemacht hat, warum hat Jesus nicht eigentlich diesen Gelähmten gesund gemacht hat? Wenn er schon 40 Jahre alt war und er schon so lange da saß, dann müsste eigentlich Jesus ihn gesehen haben oder aufmerksam geworden sein auf ihn und müsste ihn nach unserer Vorstellung schon längst gesund gemacht haben. Das ist natürlich unsere Vorstellung. Aber er war nicht gesund, sondern musste da sitzen. Und ich würde mal sagen, er ergab sich seinem Schicksal. Nun kommen die zwei Aposteln, die zwei Jünger, und sie waren mit Jesus unterwegs gewesen. Sie haben die Wundertaten, sie hatten die Erlebnisse mit Jesus miterlebt, sie hatten die Reisen mit ihm gemacht, sie hatten ihm gesehen, wie er die Menschen gesund gemacht hatte, wie er sie rein gemacht hatte. Jesus hatte viele Dinge gemacht, die für uns Menschen Wunder waren. Und wenn wir uns die zwei Apostel mal näher betrachten, sie erlebten, wie Jesus mit eingezogen ist in Jerusalem auf einen Esel. Sie waren mit dabei. Wir gehen wieder zurück. Wir sehen vor der Kreuzigung, wie Jesus im Gethsemane war, wo sie mit ihm dabei waren, wie sie gesehen hatten, wie er gelitten hat, wie er gebetet hat. Also Petrus, derjenige, der rausstach aus dieser Jüngerschaft, er nimmt das Schwert, er zückt das Schwert und haut den Knecht des Priesters, haut er das Ohr ab. Jesus nimmt das Ohr und heilt diesen Mann Malchus. Petrus ist dabei mit den Jüngern, mit Johannes, wie sie Jesus in Ruhe lassen, alleine lassen. Jesus wird gefangen genommen, sie hauen ab. Sie fliehen alle und sie verleugnen sozusagen Jesus. Petrus insbesondere, weil er hinterhergeht und er tut es auch wirklich. Er verleugnet Jesus, er sagt, nee, den kenne ich nicht, den habe ich keine Ahnung, was das für ein Mensch ist. Petrus, der mit Jesus gegangen ist, der gesagt hat, ich werde immer bei dir sein, er verleugnet Jesus, er weint bitterlich, wo er das getan hat. Johannes erlebt, dass Jesus ans Kreuz geht, dass er stirbt. Er erlebt das Ende seines Meisters. Er erlebt das Ende von dieses unnatürliche Ende von Jesus. Wir müssen uns vorstellen, also die Erde hat gebebt, es wurde dunkel. Dinge, die bei einem normalen, reellen, normalen Menschen nicht passiert sind bei einer Kreuzigung. Petrus und Johannes, wie sie am Ostermorgen zum Grab laufen. Wir sehen, dass es leer ist. Und Petrus und Johannes, wie sie sich verstecken. Sie schließen sich ein mit den Jüngern, weil sie Furcht haben vor den Juden. Und Jesus begegnete sie. Jesus zeigte ihnen in dieser Zeit, wo er noch nicht in den Himmel gefahren ist, zeigte ihnen auf und erzählt ihnen von dem Himmelreich. Und das erleben diese zwei Apostel, die Jünger. Sie haben noch 40 Tage, also wo sie halt mit Jesus sind, wo Jesus ihnen so viel erklärt über das Himmelreich und wo Jesus Zeichen tut und Wunder. Und sie immer wieder staunen konnten. Ja, es ist derjenige, der ans Kreuz gegangen ist. Es ist unser Meister, es ist Jesus, er ist der Messias. Petrus in seiner Funktion als Stellung oder in der Stellung als derjenige, der die Gemeinde, auf den die Gemeinde gebaut werden sollte, er wird von Jesus gefragt: Liebst du mich? Petrus an sich, er ist ja ein harter Mann, er ist ja ein Seemann, er bezeugt es und er sagt: Ja, Herr, ich liebe dich. Und wo Jesus in den Himmel fährt, nimmt Petrus sozusagen dieses Kreuz auf sich und er nimmt die Arbeit auf, er nimmt die Verantwortung auf sich, er nimmt das, was er gehört hatte von Jesus, zu Herzen und er sagte: Ja, ich bin derjenige, auf dem die Gemeinde gebaut werden muss. Und seine erste Amtstätigkeit ist, sie wählen den 12. Jünger oder den 12. Apostel Matthias. Und nachdem sie den Heiligen Geist bekommen haben, passieren viele Dinge, die unnatürlich sind. Zeichen und Wunder geschehen. Die erste Gemeinde entsteht und Johannes und Petrus sind unterwegs in den Tempel und sie erleben dieses Wunder. Sie kommen in den Tempel, sie geben den Gelähmten nicht das, was er eigentlich wollte, Gold und Silber. Das war ja eigentlich sein Wunsch. Der Gelähmte war ja darauf aus, irgendwas zu bekommen, ein Almosen, Gold oder Silber, eine Münze, vielleicht aus Kupfer. Aber sie geben ganz was anderes. Dieses Almosen, was dieser Gelähmte erwartet hat, das war viel größer, als er sich je vorgestellt hat. Petrus, er sagt: Sieh mich an. Das, was Petrus von ihm erwartet, ist einfach dieses Sehen. Seh auf, blicke auf, werde aufmerksam. Also nicht dieses stumpfe Schauen, wie einer, der sich in eine Situation reinbegeben hat, wo ihm das alles egal ist, nur weil ich jetzt hier sitze, sondern er sollte sie wirklich angucken. Er erwartete einen Augenkontakt. Dieser Gelähmte sollte reagieren und er bekam auch. Er bekam viel was Besseres. Er bekam eigentlich das, was er sich gesehnt hatte, aber nie in sein Leben bekam. Lass uns das vielleicht mal ein bisschen vergleichen, auf uns beziehen oder vergleichen unser Leben, was wir als Christen, als Gläubige erlebt haben. Was haben wir denn eigentlich erwartet, wo wir durchs Leben gezogen sind, wo wir vielleicht gesessen haben an irgendwelche Ecke? Und was haben wir denn eigentlich erwartet? Haben wir eigentlich den Frieden erwartet? Saßen wir vielleicht stumpf und haben gesagt: Okay, vielleicht kommt es irgendwann auf uns zu? Oder haben wir wirklich gesucht? Sind wir auf der Suche gewesen? Im Endeffekt ist jeder auf der Suche. Jeder wartet auf diesen einen Moment, auf das, wo man so erfüllt wird von dem, wo wir sagen: Ja, Jesus hat sein Herz genommen und er lebt jetzt in ihm. Gott ist derjenige, der Einzug genommen hat in seinem Herzen. Petrus nimmt ihn bei der rechten Hand. Und dieser Gelähmte, der bekommt sofort Stabilität. Seine Knochen, seine Gelenke, die werden stabil. Er steht auf und er steht. Und nicht, dass das vielleicht irgendwie in 2 Minuten hat er sich so ein bisschen geschüttelt und bewegt und da ging alles, war alles gut, sondern nein, sofort. Es war ein sofort. einen auf der Stelle, in Sekunden, in Millisekunden. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf, und sogleich wurden seine Füße und Knöchel fest. Und er sprang auf und konnte gehen und stehen, und weiter lief umher und sprang und lobte Gott. Das ist ein Wunder. Das ist einfach, das hat mich irgendwie, wie soll ich sagen, umgehauen. Wenn wir, ich kann das vielleicht auf meine Schwester mal so ein bisschen beziehen. Also sie ist Physiotherapeutin und sie sagt, naja, wenn da irgendwas im Rücken ist und so und man bewegt sich halt schief oder krumm, dann muss sie halt erstmal massieren, versucht erstmal die ganzen Muskeln, die ganzen Sehnen ein bisschen zu dehnen, zu lockern. Und irgendwann, wenn das dann halt so weit, wenn alles so weit gedehnt ist, dann schiebt sie halt gewisse Knochen zusammen und dann fällt das Laufen, das Stehen leichter und man ist in einer ganz angenehmen Position. Man fühlt sich geheilt, man fühlt sich besser, aber in diesem Fall war es nicht. Es war sofort. Sofort ist dieses Wunder eingetreten, die Knöchel und die Gelenke wurden fest und dieser konnte sofort springen, der konnte sofort rumlaufen und konnte Gott loben. Ja, meine Schwester sagt immer, Moment, mach ganz langsam, ganz ruhig, trink noch ein Glas Wasser, aber nicht überanstrengen, schone dich und dann wird es besser. Aber in diesem Moment, also in diesem Fall war es halt so sofort. Also ohne irgendwelche Pause zu machen, ohne irgendwie zu warten, sondern die Knöchel wurden sofort fest. Wir haben auch teilweise negative Beispiele in unserer heutigen Zeit, die auf Wunder und Heilung basieren, wo Menschen geheilt werden oder man nennt es Heilung, die aber keine wirkliche Heilung sind. Man erzwingt irgendwelche Situationen, die unnatürlich sind und wo man nachher sagen kann, ja, guck mal, das war eine Heilung. Ich wollte uns ganz kurz ein Beispiel nehmen vom Bruder Arthur. Er hatte mal eine Begebenheit, wo eine ältere Dame durch einen Heiler, durch einen Propheten geheilt wurde. Und er beschrieb es so, die Heilung kam so vonstatten, dass diese Frau, die da saß, sie hat einen Rollator, und dieser Prophet, der suchte sie aus, um an ihr sozusagen eine Heilung zu vollziehen. Weil sie jetzt aber so aufgeregt war und sie wahrscheinlich von Adrenalin geladen war, sie war aufgeregt, sie hatte sie in dieser kurzen Zeit, wo er auf sie zukam, wo er mit ihr geredet hatte und in den Arme gepackt hatte, hatte sie so viel Kraft bekommen, dass sie halt mit ihm durch die Gegend lief. Sie lief halt durch den Raum. Und sie freute sich und alle staunten, was für eine Heilung es war. Konnte aber, nachdem der ganze Trubel vorbei war und alle nach Hause gehen wollten, konnte sie sich kaum an einem Rollator festhalten, weil die ganze Kraft von ihr gewichen war. Man versucht, gewisse Wunder und gewisse Zeichen nachzuahmen. Ich will nicht sagen, dass es keine Wunder mehr gibt. Aber man versucht, irgendwas den Menschen zu zeigen, wie groß und erhaben Gott ist. Und meistens ist es natürlich eine Sache, eine egoistische Komponente eines Propheten oder eines Heilers, der sich selber präsentieren möchte. Wir sind, jeder Einzelne von uns als Christ, sind wir in einer interessanten Situation. Wir haben Gott, der auf Gebete hört und reagiert, und wir können sagen, dass Gott, wenn es sein Wille ist, dass er auch uns Wunder schenkt. Die Wunder, die wir mit Gott erleben können, das sind persönliche Dinge. Wir als Gemeinde, wir können auch für Kranke beten. Es kann auch zur Heilung kommen. Wir können sagen, ja, Gott, es war ein Wunder. Du hast es getan, aber durch deine Kraft. Wir selber aber von uns aus, wir können gar nichts tun. Wir selber haben nicht die Kraft, jemanden zu heilen. Und deswegen wenn wir von Wunder und Heilung und Zeichen hören, lass uns erstmal abschätzen, nachfragen, in welchem Namen, mit unter welchem Gebet und mit welchen Geschwistern und die ganzen Umstände, um das einordnen zu können. Ich wollte mal ganz kurz zurückkommen auf das Leid des Gelähmten. Dieser Gelähmte, den kann ich, wie soll ich sagen, ich will nicht sagen nachfühlen, aber ich habe eine gewisse Sympathie oder eine gewisse Beziehung zu ihm. Erstens natürlich auch wegen dem Alter. Und wenn wir ihn mit einem zweiten Blick betrachten, und ich denke mal, da können alle mit einstimmen, jeder von uns hat irgendwo ein Problem. Ob das jetzt körperlich ist, ob das seelisch ist. Wir als Menschen, jeder von uns, der hat ein gewisses Päckchen zu tragen, in Anführungszeichen. Ein gewisses Leid. Und man stellt sich die Frage, warum musste dieser Mensch überhaupt 40 Jahre lang leiden? Also 40 Jahre lang musste er sich quälen, auf andere angewiesen sein, anderen Anspruch nehmen, wenn er irgendwo anders hin wollte. Und natürlich, und das kommt bei vielen auch die Frage auf, wie ist das eigentlich Gott? Gott, der alle Menschen liebt, wie kann das eigentlich sein, dass er sowas zulässt? Gott ist derjenige, der Leben erschafft, der uns erschafft, der diese ganze Welt erschaffen hat. Und warum lässt er das überhaupt zu? Vorneweg, ich habe nicht die Antwort auf diese Frage. Ich kann uns aber vielleicht helfen, ein bisschen zu verstehen und ein bisschen im Endeffekt ein bisschen Hoffnung zu geben. Vielleicht für den einen oder anderen, der sich halt in einem Zustand des, ich sag mal, schweren Leids befindet, zu helfen. Gott, der gesagt hatte, das ist das Beste, was ich geschaffen habe, er quält ihn jetzt mit einer Krankheit. Gott, der das Beste geschaffen hat auf dieser Erde, er quält den einen oder anderen mit irgendwelchen Gedanken, mit einem Leid. Sind wir ihm egal? Oder wie geht man überhaupt mit diesem Ganzen um? Und diese Frage, die ist nicht von uns gefährdet, das betrifft jeden von uns. Ich habe dazu im Internet nachgeguckt und wollte es ganz kurz mal vorlesen. Also ein Leid ist an sich ein Sammelbegriff, wenn wir das eingeben. Es kann körperlich und seelisch sein. Es ist ein Nichterfüllen von Bedürfnissen. Also Leid kann man haben, wenn man zum Beispiel kein Essen hat. Also es gibt Menschen, die haben kein Essen. Die können dieses Leid, das sie haben, indem sie halt kein Essen haben, können sie halt so spüren. Es sind gewisse Erwartungen, die nicht erfüllt werden. Eine Frau, die einen Alkoholiker zum Mann hat und er sich jeden zweiten Tag betrinkt und randaliert, die leidet. Sie muss die ganze Mobiliar muss sie immer neu wieder kaufen. Sie hat Probleme mit ihrem Mann, mit ihm normal umzugehen. Sie hat ein gewisses Leid. Man leidet unter dem Verlust des Nächsten, des Menschen. Ich konnte gestern mit einer Frau reden. Sie hatte innerhalb von einem Monat ihren Mann, Schwiegermutter und Schwiegermutter verloren. Sie hat ein gewisses Leid zu tragen. Trennung von sozialen Gruppen, wenn man ausgeschlossen wird, wenn man nicht in einem System mit drin ist, in einer Gruppe, die einen nicht haben möchte. Wir haben gewisse Freiheiten, die wir nicht ausleben können. Wir haben Krankheit, wir haben Alter, wir haben Schmerzen. Also das Leid hat sehr viele Formen und Facetten. Und Es betrifft uns jeden. Ich wollte uns ganz kurz ein Beispiel aus der heutigen Zeit noch geben, abgesehen von den Gelähmten von damals vor 2000 Jahren. Wahrscheinlich ist in allen bekannt dieser Name Nik Vučić. Er wurde auch geboren, deformiert. Ohne Arme und ohne Beine. Und er machte sich die Gedanken, also wenn mein Leben nur daraus besteht, anderen zur Last zu fallen oder gehänselt zu werden, da hat es keinen Sinn mehr. Und dieser Nick machte sich Gedanken schon mit 8 Jahren, ob das so gut wäre, weiterzuleben. Und mit 10 hat er versucht, sich umzubringen, es hat aber nicht geklappt. Und er war auf der Suche nach dem, auf die Frage, auf diese Antwort. Und warum lässt Gott das zu? Und warum hat er mich eigentlich so gemacht? Ich wollte uns ganz kurz, wie gesagt, ich bin nicht perfekt. Ich würde euch vielleicht 2, 3 Antworten mitgeben, die uns vielleicht auf Gedanken bringen können, warum Gott das einfach zulässt. Oder warum das so ist mit diesem Leid. Wir sind in einer gefallenen Welt reingeboren. Damals im Paradies war das alles okay. Wir haben aus Sicht der Bibel haben wir 2 Menschen, die in einer perfekten Welt groß werden oder die reingesetzt worden sind. Es war einfach perfekt. Was danach kam, das war alles ein Abbau und ein negative Spirale, will ich mal so sagen, die sich immer weiter negativ ins Schlechte sozusagen dreht. Egal, ob das jetzt jemand ist, der arm ist, ob das jemand, der reich ist, ob das jemand, der alt ist oder jung ist, ob das jetzt die Tierwelt ist oder an sich unsere Systeme, wie wir haben, ob das jetzt ob die Regierung ist, ob das jetzt sonst irgendwelche andere Systeme hat oder irgendwelche Gruppen, Es entwickelt sich oder ist halt irgendwas Negatives immer dabei. Wir sind in eine gefallene Welt reingeboren worden. Es gibt nichts Perfektes. Abgesehen von Gott, Jesus, haben wie gesagt nur Adam und Eva, die perfekt waren. Das ist die erste Antwort. Meine zweite Antwort würde heißen, wir wissen nicht, was in einer unsichtbaren Welt passiert. Wenn wir das Buch Hiob betrachten, wo wir einen kurzen Ausschnitt oder einen gewissen Bruchteil rauslesen können, wie der Teufel mit Gott redet, agiert, können wir rauslesen, dass gewisse Dinge im Hintergrund passieren, von denen wir keine Ahnung haben. Wir leben unser Leben, gewisse Dinge passieren, aber wir als Menschen, wir können sie nicht einschätzen. Weiß nicht, vielleicht würde man sagen, wir sehen alles 3, es gibt ja 2D, es gibt auch 3D. Vielleicht diese Welt, die 4D-Welt, sehen wir nicht. Also eine Dimension, die wir nicht sehen können. Und die hat auf jeden Fall Einfluss auf uns. Und man fragt sich auch, ob das an Hiobs Stelle, wie gesagt, wenn Hiob das wissen würde, was im Hintergrund passiert ist, dann hätte er vielleicht das ganze Leben oder die ganze Einstellung vielleicht auch geändert. Hiob war ein Mann, der wurde geschlagen oder halt von diesen Plagen, vor diesen Problemen, wo seine Kinder starben, wo sein ganzes Hab und Gut, es wurde ihm genommen. Er wurde geprüft, seine Frau, die wandte sich von Gott ab, er wurde geprüft, wie er persönlich in diesem Zeit der Leid, wie er persönlich damit umgegangen ist. die Art und Weise, wie uns die Bibel berichtet über Leid. Sie sagt uns, dass der Gottlose erlebt manchmal besser wie der, der sich zu Gott zählt. Es wird uns im Psalm 73 so beschrieben, das ist ein Psalm Asafs. Gott ist demnoch Israels Trost für alle, die reines Herzens sind. Ich aber wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen, mein Tritt wäre beinahe geglitten, denn ich ereiferte mich über die Ruhmredigen, da ich sah, dass es den Frevlern so gut ging. Denn für sie gibt es keine Qualen. Gesund und feist ist ihr Leib. Sie sind nicht in Mühsal wie sonst die Leute und werden nicht wie andere Menschen geplagt. Also die Bibel macht sogar einen Unterschied zwischen denjenigen, die Gott lieben und denjenigen, die Gott nicht haben, Gottlose. Und wie oft hat sie wahrscheinlich auch Hiob die Frage gestellt? Ich habe es ja so gut gehabt. Ich bin ja mit Gott gewesen. Gott ist ja mit mir gewesen. Und jetzt muss ich leiden. Er hat zwar Gott keine Vorwürfe gemacht, in dem Sinne halt, du Schlimmer. Aber die Frage an sich, so dieses Leid zu erleben, was passiert im Hintergrund? Und der hat es aber besser als ich und der hat es schlechter als ich, obwohl ich bin ja eigentlich mit Gott. Gott hat mir so viele Gnaden, wie soll ich sagen, Gnadungen zugesprochen. Ich soll bitten und er wird mir geben, mir geht's gut. Ich kann ja beten, aber passiert das, tritt das ein? Nein, es tritt nicht ein. Und da kommen wir auch zu dem Punkt, also wenn wir Gott darum bitten, ist es ja unser Wunsch, unser persönlicher Wunsch. Also von uns als Menschen, wir wünschen uns das. Wenn wir zum Beispiel eine Krankheit haben, mit dem Waldemar kann uns da viele Beispiele geben. Menschen wünschen sich einfach gesund zu werden. Aber Gott lässt es nicht zu. Gottes Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Und meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege. Also dieser Wunsch, dass es einem besser geht, ist da. Aber was Gott immer noch als letztes Wort zu uns sagt, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Das ist unsere Vorstellung, aber das sind ja seine Pläne. Wir können doch nicht in seine Pläne da rumwurschteln und versuchen, uns selber irgendwie da reinzufuschen. Gott hat seinen Plan. Gott hat seine Wege mit uns. Und das ist die Antwort Nummer 3. Also wir sind in einer gefallenen Welt geboren. Wir wissen nicht, was im Hintergrund passiert, was Gott zulässt, was Gott in seinem Ermessen uns zugesteht, was wir ertragen können. Und wir kennen nicht die Gedanken Gottes. Also er hat ja das Ende schon in Sicht. Und ich denke, durch diese Dinge, die uns im Leid passieren, hat Gott irgendwo eine Richtschnur, wie er mit jedem Einzelnen verfährt. Gott möchte, vielleicht können noch einige andere Dinge dran gesetzt werden, aber ich wollte euch nur 3 Dinge mitgeben. Gott möchte vielleicht durch dieses Leid, was wir auf Erden haben, in dieser gefallenen Welt, dass Gott eine gewisse Ausrichtung für uns möchte. Wir sollen uns ausrichten auf ihn. Ich kann mich auf meinen Arzt ausrichten. Ja, mein Arzt macht das schon. Der Arzt will das machen. Aber Gott möchte die Ausrichtung, dass wir die Ausrichtung, den Blick auf ihn lenken. Wir sollen mit unserem Leid auf ihn zukommen, ihn klagen. Wir können auch Ärger haben. Natürlich, ein Ärger, dieser vielleicht auch Wut, den wir haben, Gott klagen. Ja, Gott, ich habe momentan Wut, ich bin wütend. Aber Gott kennt ja unsere Gedanken. Gott kennt unsere Gedanken, er kennt unsere Wünsche Und Gott möchte, dass wir mit diesem Leid, das wir haben, zu ihm hinkommen können und sollen. Dieses Unverständnis, also ich verstehe das überhaupt nicht. Warum denn jetzt? Und Gott möchte diese ganze Ausrichtung in diesem Leid auf ihn. Nicht auf denjenigen, der ein Heiler, ein Arzt, ein sonstigen wäre, der meint, alles wieder gerade biegen zu können. Nein, die Ausrichtung möchte Gott auf sich. Gott möchte prüfen. Hiob lebt in dieser Zeit, wo er halt gewisse Dinge erlebt und er muss das durchmachen, dieses ganze Leid. Und Gott hat mit Satan gesprochen. So, guck mal, wie weitergehen wird. Mach das mal. Also er lässt zu, dass Satan was tun kann, um zu prüfen, wie weit Hiob standhaft sein wird. Er ist standhaft, ja. Aber Gott lässt es zu, dass wir geprüft werden. Er möchte, dass das Vertrauen wächst. Er möchte, dass der Glauben wächst. Also die Sache an sich, das Leid, es geht nicht um das Leid, sondern er möchte das Herz des jeden Einzelnen sehen. Er möchte sehen, wie verhalte ich mich in der Situation, wenn es einem mal nicht so gut geht. Oder geht es sehr, 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 sehr lange schlecht, man erleidet sehr, sehr viel Leid. Und wie geht derjenige vielleicht auch mit Freuden um? Lobt er dann Gott? Lobt er mich dann? Gott möchte, dass unser Wachstum im Glauben, das Vertrauen auf Gott, auf sich, dass es steigt. Und dafür lässt er die Dinge zu, die einem nicht gefallen, die uns nicht gefallen. Und das Letzte ist halt die Hoffnung auf ein Ende, das in Freude mündet. Eine Hoffnung, die wir haben werden, wo wir denken und sagen, ja, pass auf, es geht uns jetzt sehr schlecht oder schlecht, aber ich habe die Hoffnung, dass ich bei meinem Herrn sein werde. Dass ich beim Herrn sein werde im Paradies, dass er mir die ganzen Tränen abwischt. Da gibt es kein Geschrei mehr. Da muss ich mich nicht um alle möglichen Sachen kümmern. Und ich habe einfach die Freude jetzt zu wissen, die Hoffnung, dass dieser Zeitpunkt irgendwann kommen wird. Eine Hoffnung auf das Paradies, auf das, dass es irgendwann mal ein Gut sein wird. Ein Ende, das jeder von uns erhofft und wünscht. Nick, der ohne Arm und Beine, er stellt sich die ganze Zeit die Frage, warum das so sein muss. Und er bekommt aber keine Antwort. Aber er merkt irgendwann, dass er Frieden braucht. Und er sagt, ich brauche Frieden, mehr als Arm und Beine. Und dann stößt er über den Vers in Johannes 9, wo es halt um einen Gelähmten geht und wo gefragt wurde, haben die jetzt die Eltern gesündigt, dass er jetzt gelähmt ist? Dieser Gelähmte in der Bibel wird geheilt. Und die Antwort ist, die Jesus in der Bibel gibt, die Werke Gottes sollen an diese Menschen offenbart werden. Also der Gelähmte in der Bibel, in Johannes 9, wurde geheilt und die Werke Gottes sollten offenbart werden an diese Menschen. Und so macht sich das auch Nick sozusagen zu eigen, sagt, okay, wenn ich jetzt bin, wie ich bin, ich habe dieses Leid. Ich kann nicht richtig laufen, ich kann nichts nehmen. Dann soll Gott sich an mir erweisen, indem ich ein Zeugnis bin für die Werke, die er den anderen zeigen möchte. Ich möchte ein Werkzeug sein, was Gott benutzt für andere, um damit sie zu Gott kommen. Und er sagt sich, dieser Grund, warum ich so bin, wie ich bin, ist eigentlich, dass Gott sich an mir erweisen möchte. Er macht jetzt andere Menschen Mut, in ihrem Leid nicht zu verzweifeln. Er fährt rum und macht Aufbauseminare für Menschen, die es sehr schlecht geht. Er versucht sein Leben, er hat sein Leben verändert. Nicht dieses Negative, ich bin jetzt im Leid, sondern okay, ich habe eine bestimmte Bewegungsradius. Ich kann gewisse Dinge nicht tun. Ich lebe im Leid. Aber Gott möchte sich an mir sozusagen zeigen. Er möchte sich in mir, möchte er das Werk offenbaren, was er eigentlich den Menschen wirklich durch Leid zeigen möchte. Er reist als Motivationstrainer durch die Welt oder um die Welt und viele, denen es nicht gut geht, die im Leid sind, die haben sich ein Beispiel genommen, die sind zum Glauben gekommen. Sie haben erkannt, dass nicht dieses Leid, in dem man gefangen sein sollte, sondern das Leid, was man erfährt und trägt, es dient dafür da, dass Gott gepriesen wird. Ein großer Punkt ist noch die Wunder und die Zeichen, die passieren. Aber das wollte ich gerne abkürzen. Wunder und Zeichen, die passiert sind, sind in der Bibel zu drei Zeiten eigentlich hauptsächlich passiert. Immer wenn Gott jedes Mal eine neue Zeitepoche anlaufen ließ, hat er Zeichen und Wunder geschehen lassen, damit die Menschen verstehen, ja, es bricht jetzt was Neues an. Die Israeliten bei Mose, Auszug aus Ägypten, ganz viele Zeichen und Wunder. Elia und Elisa, ganz viele Wunder. Und das bricht eine neue Epoche an von den Schriftpropheten. Jesus und die Jünger, ganz viele Zeichen und Wunder. Die Hauptsache ist eigentlich, was die Zeichen und Wunder bei Jesus und den Jüngern passiert ist, wollte ich uns in Hebräer 2 von 1 bis 4 nochmal vor Augen halten. Darum sollen wir desto mehr achten auf das Wort, das wir hören, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Denn wenn das Wort das Fest war, das durch die Engel gesagt ist und jede Übertretung und jede Ungehorsam den rechten Lohn empfing, wie wollen wir entrinnen, wenn wir ein so großes Heil nicht achten, das seinen Anfang nahm mit der Predigt des Herrn und bei uns bekräftigt wurde durch die, die es gehört haben. Und Gott hat dazu Zeugnis gegeben durch Zeichen und Wunder und mancherlei mächtige Taten und durch die Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Also was hat Gott getan, um zu bestärken, um zu bestätigen, dass dieser Messias, der kommen sollte? Er hat den Apostel und Jesus Wunder tun lassen. Er hat im Alten Testament schon gesagt, ja, es wird einer kommen und der wird Wunder tun. Er wird Tote auferstehen lassen, er wird Kranke gesund machen, er wird Blinde sehend machen. Und es ist das eingetreten. Die Jünger, sie tun genau dasselbe. Sie heilen so viele Menschen, aber diese Menschen sind auch nicht, ich will mal sagen, heil geblieben, nicht unsterblich gewesen. Sie sind auch irgendwann mal gestorben. Und sie haben auch das Zeugnis, was an ihnen erzeigt wurde, das Zeichen, dass sie gesund wurden, konnten sie auch den Nächsten so weitergeben. Die Zeichen und Wunder sind erfüllt worden. Die Zeichen und Wunder sind passiert. Und dieses Kapitel der Zeichen und Wunder ist abgeschlossen. Wenn wir in der heutigen Zeit von uns reden, von unseren Gebeten, von unseren Dinge, die wir mit Gott erleben, wo er außergewöhnliche Dinge passieren lässt, Wunder passieren lässt, würde man vielleicht sagen, es ist eine persönliche Fürsorge oder eine Fürsorge Gottes für uns persönlich oder in dem Weltgeschehen. Er stellt die Präsidenten, die Könige stellt er auf, wie er es will. Er arbeitet an uns persönlich. Er lässt uns Wunder sehen. Aber die Zeichen, die sind vorbei. Die Zeichen, die die Apostel tun sollten, die sind, haben aufgehört. Sogar Paulus, er konnte nicht mal seinen Bruder, konnte er nicht mal gesund machen. Also die Zeichen, die damals gemacht wurden, sie sind vorbei. Es werden in Zukunft noch Zeichen passieren. Davon sagt uns Offenbarung und davon sagt uns Matthäus, dass noch falsche Propheten und Christus auferstehen werden und sie werden viele Zeichen und Wunder passieren lassen. Aber wir wissen nicht die Zeit noch Stunde, wann Jesus kommen wird. Dieser Gelähmte, er hatte erkannt, er hatte gesehen, dass das, was er bekommen hatte, es war nicht materiell, sondern es war was anderes. Es war das, was er eigentlich wirklich brauchte. Es war die Heilung bei ihm jetzt an seinem Körper, aber auch an seiner Seele. Und wir sehen immer wieder, er war dabei, wo die Aposteln, sie wurden vor dem Hohen Rat gezerrt. Er war als Zeugnis da. Er stand dabei und hat immer wieder, nur weil er dabei stand und sie gesehen haben, das ist derjenige, der 40 Jahre lang krank war. Da war das Zeichen, dass er geheilt wurde. Aber er hatte dieses, was er wirklich gebraucht hatte. Nicht nur dieses Äußerliche, das Körperliche, sondern das Geistliche. Das, was uns auch fehlt, jeder von uns, er braucht dieses Geistliche. Der Körper, dieses Leid oder das Leid des Körpers oder das, was uns mit uns passiert in diesem Leid. Es ist eine Sache. Aber wenn wir den Frieden finden mit Gott und mit der Situation in diesem Leid umzugehen, wie Gott es möchte, das ist das, was wir brauchen. Lass uns, wenn Gott uns die Zeit noch schenkt, auf Zeichen und Wunder achten, damit wir einordnen können, verstehen können, in welcher Zeit wir leben. Wir haben gewisse Zeichen und Wunder, die vorbei sind, wo immer eine neue Periode angebrochen ist. Und um es mit meinen Worten zu sagen, ja, wir leben in der Endzeit. Die Periode von den Aposteln und Jesus, wo sie Wunder und Zeichen getan haben, die Zeichen haben aufgehört, die Wunder haben aufgehört. Und wir leben in dieser Epoche, in dieser Zeit, in dieser Spanne, wo wir dem Ende entgegengehen. Lass uns die Augen aufhalten auf die Zeichen und lass uns nicht vergessen, dass wir in Endzeit leben und dass besonders in dieser Zeit, wo der Teufel, der Satan mit allen möglichen Dingen versucht, uns gefangen zu halten, dass er uns nicht wegreißt von dem wirklich, von dem Wahren, von dem Frieden, den wir haben in Gott. Und damit wollte ich auch schließen. Amen.